Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Ich habe gerade auf den Kalender geguckt. Heute ist schon der 31. Mai, Dienstag. Finde ich ziemlich krass, wie schnell jetzt der Mai schon wieder rumgegangen ist. Ich mag den Monat ja immer ganz besonders gerne. Da gibt es viele Feiertage, da beginnt der Frühling. Ab morgen ist es aber dann Juni und damit der Sommer da und für mich dann vor allem auch immer Erdbeersaison. Jetzt soll es heute hier nicht ums Wetter gehen, sondern ich habe euch wie immer drei Themen mitgebracht, die ich euch im Laufe der Sendung vorstellen werde. Erdbeeren sind zwar leider nicht dabei, das Knoblauchsland spielt aber schon eine Rolle. Deshalb hier der Nachrichtenüberblick für Früh und Launig am Dienstag, den 31. Mai. Als erstes haben wir Nürnbergs einzigsten Winzer in der Sendung, der zwar ohne richtigen Weinberg, aber mit viel Liebe im Knoblauchsland Wein anbaut. Dann spreche ich mit meinem Kollegen aus Westmittelfranken über Tiny Houses in der Region rund um die schöne Ausflugsstadt Dinkelsbühl. Und zuletzt beleuchten wir, was die Preisexplosion und Inflation mit dem Gebrauchtwarenhandel und dem Vintage-Shoppen gemacht hat. Viel Spaß! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Nürnberg trinkt man doch meistens Tucher. Gut, vielleicht manchmal auch ein Schanzebräu oder ein Ammerndorfer Hell, aber auf jeden Fall Bier. Deshalb hat es mich auch sehr erstaunt zu hören, dass seit neuestem ein Winzer in der Stadt gibt. Peter Schmidt ist 42 Jahre alt und produziert seinen Wein eigentlich in Unterfranken. Leben tut er allerdings im Nürnberger Stadtteil Buch. Dort betreibt er auch seine Winzerstube und verkauft seine eigens produzierten Rot- und Weißweine. 10 Sorten hat er insgesamt im Angebot und produziert etwas über 35.000 Liter jährlich. Jetzt hat er sich den Traum vom eigenen Weinberg in Nürnberg erfüllt. Wobei Berg der falsche Begriff ist. Schmidt baut nämlich im Knoblauchsland an, auf einem Acker. Ein bisschen steigt die Erde hier zwar an, aber von einem richtigen Hang würde ich jetzt noch nicht sprechen. Die Voraussetzungen sind trotzdem nicht schlecht. Der Boden enthält viel Sand und Lehm, was ein guter Wasserspeicher ist. Mit etwas Glück kann er im Herbst 2024 die ersten Trauben für seinen Weißburgunder und Sauvignon ernten. Und auch für seine Kunden hat er sich was ganz Besonderes überlegt. Und zwar kann, wer möchte, eine Patenschaft für einen Rebstock übernehmen. So ganz nach dem Motto, mein Weinstock, mein Wein. Und dann ganz entspannt mit entsprechendem Namensschild am Rebstock und Sitzgelegenheiten am Feld einen Ausflug zu seinem Wein ins Knoblauchsland machen. Also wer weiß, vielleicht trinkt man in Nürnberg in Zukunft doch nicht mehr nur noch Bier. Der Trend zu Tiny Houses ist ungebrochen. Leben auf kleinem Raum in Verbindung mit der Natur ist nicht nur im Urlaub beliebt, sondern wird auch als Lebensform zu Hause immer populärer. Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach möchte nun Flächen für rund 50 solcher Häuschen bereitstellen. Doch was steckt hinter diesem Projekt? Ich habe mit meinem Kollegen Stefan Blank über das Vorhaben gesprochen.
Stefan, welche Projekte plant denn die Gemeinde Dinkelsbühl da zu den Tiny Houses im Moment?
Also aktuell ist es so, dass es 3 Projekte in Dinkelsbühl und Umgebung gibt, wobei eines privater Natur ist. Die beiden Projekte der Stadt ist eines an einem Campingplatz mit einem schmucken Badeweiher auch in der Nähe. Und das andere ist eine Fläche im Norden wohl einer der schönsten historischen Altstädte Deutschlands. Und da soll das eben hinkommen.
Okay, und an welche Zielgruppe richten sich dann diese Angebote?
In dem Gespräch mit uns hat Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer gesagt, dass er davon ausgeht, dass es entweder die ganz Jungen sind, die sich eben was Eigenes wünschen, aber erstmal mit einem Tiny House starten wollen, oder dann die ältere Generation, die, wie er sagte, ja mit dem Konsumverhalten schon abgeschlossen haben und sich irgendwas Kleines zum Genießen noch gönnen wollen.
Okay, und wie ist der Zeitplan in etwa? Also wann kann man damit rechnen, dass da die ersten Grundstücke bezugsfertig werden?
Will die Stadt Dinkelsbühl ziemlich aufs Gaspedal drücken. Und zwar soll da schon nächstes Jahr mit der Erschließung vorangehen und manche Grundstücke schon auch nächstes Jahr schon bebaut werden.
Gut, und wie kann ich mich jetzt bewerben, wenn ich Interessent bin?
Direkt bei der Stadt Dinkelsbühl, dort einfach anrufen oder eine Mail hinschreiben und dann kann man sich dort vorreservieren lassen. Aber erst wenn die Grundstücke wirklich dann auch erschlossen sind, wird es dann ein Auswahlverfahren geben.
Und was ist jetzt das Besondere an gerade diesen Projekten in Dinkelsbühl?
Weil das echt Spannende ist, das haben wir jetzt noch gar nicht drin gehabt, ist, dass auf diesem Areal nördlich der Altstadt wird es wirklich so sein, dass die im Endeffekt auf der einen Seite der Fläche diese Tiny Häuser, so um die 40 Tiny Häuser bauen wollen. Ja. Und auf der anderen Seite eine Ferienhaussiedlung entsteht und dann auch gleichzeitig da Badeweiher mit dazu gepackt werden soll. Also da soll wirklich was für Wohnqualität und diese Ferienhäuser sollen auch wirklich immer, so sie sagt der OB, wirklich ganz hohe Qualität haben. Also da würden die gerne diese extrem dichte und extrem gute Hotelkapazitäten, die die ja in der Innenstadt haben, da noch durch Ferienhäuser im Endeffekt das Angebot noch vervollständigen.
Alle weiteren Informationen zu den Tiny Houses in Dinkelsbühl, genauso wie die Links zu allen Themen, die in dieser Sendung stattfinden, findet ihr wie immer in den Shownotes. Die Inflation in Deutschland liegt im Moment bei 7,9% und damit so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Seitdem Corona sämtliche Lieferketten durcheinander gebracht hat und Russlands Angriff auf die Ukraine, ist alles teurer geworden. Energie, Tanken, Lebensmittel sind nur ein paar Beispiele. Da kommt die Frage auf, ob Menschen nun immer öfter gebrauchte Waren einkaufen, um Geld zu sparen. Meine Kollegin Ann-Sophie Reis ist dieser Frage nachgegangen und hat sich umgehört, ob die Auswirkungen der Preisexplosion auch auf dem Secondhand- und Gebrauchtwarenmarkt zu spüren sind.
Anne, du hast dich auf große Gebrauchtwaren-Shopping-Tour in der Region begeben. Erzähl mal, wo warst du denn überall? Was für Läden hast du dir denn angeguckt?
Also ich war als erstes bei La Cola in Nürnberg. Die gibt es auch in Fürth und Ansbach. Ich habe mit dem Wertstoffzentrum mit der Stelle in Veitsbronn gesprochen. Und als drittes habe ich noch mit dem Herrn Hölzel von der Elektrostube gesprochen. Das ist ein Gebrauchtwarenhändler für Elektrogeräte.
Okay, und diese drei verschiedenen Stellen, konntest du da einen Trend erkennen, beziehungsweise haben die Ladenbetreiber dir etwas erzählt, dass Menschen in den letzten Wochen wegen der Inflation und den explodierenden Preisen vermehrt Gebraucht kaufen?
Also die Ansichten da waren sehr unterschiedlich. Prinzipiell scheinen die Leute weniger Geld zur Verfügung zu haben und mehr zu überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Aber ein wirklicher Run, sage ich jetzt mal, auf die Gebrauchtwaren war jetzt nicht zu erkennen bei den meisten. Wenn, dann war das eher, weil die Nachhaltigkeit im Moment mehr im Fokus liegt und die Leute deswegen eher Gebrauchtes kaufen.
Okay, ich könnte mir aber vorstellen, dass trotzdem vielleicht der Geldbeutel ein bisschen schmaler an der einen oder anderen Stelle ist. Wie hat sich das denn vielleicht im Alltag der Läden ausgewirkt?
Da hat sich gezeigt, dass vor allem bei dem Trödellager, wo ich zum Beispiel auch war, dass die Leute eben mehr überlegen, wie gesagt, wie sie ihr Geld ausgeben, dass sie zum Beispiel auch nicht um Preise feilschen, sondern dass sie sich sozusagen gar nicht mehr trauen, irgendwie überhaupt Geld auszugeben, sondern tatsächlich dann einfach zurücktreten und sagen, sie wollen gar nichts dann kaufen, sondern sich meistens eher nur umschauen.
Okay, also ist es vielleicht sogar dann so, dass allgemein weniger Leute gekommen sind, weil sie sagen, okay, ich kann mir im Moment gar nichts leisten.
Also weniger Leute sind jetzt nicht gekommen, habe ich so gehört, also vor allem bei dem Trödellager, wo ich war, sondern es ist eher der Punkt eben, wie gesagt, dass die Leute nur zum Schauen kommen und sich tendenziell auch teilweise dann ja von den Preisen ein bisschen abschrecken lassen.
Okay, und was berichten die Ladenbetreiber sonst noch aus ihrem Alltag?
Dass es für sie durchaus schwieriger geworden ist. Also gerade bei den Elektrogeräten ist es so, dass es schwieriger ist, an Nachschub zu kommen, also überhaupt gebrauchte Waren anzubieten, weil auch schon die Neugeräte Lieferprobleme haben und deswegen viele Leute auch wieder Gebrauchtgeräte kaufen wollen, weswegen da auch wieder halt Mangel herrscht. Und ansonsten ist es so, dass viele jetzt auch finanziell ein bisschen Probleme haben, dadurch, dass die Kosten für Strom und Energie für den Laden an sich auch gestiegen sind und die meisten aber halt die Preiserhöhung insgesamt nicht an die Kunden weitergeben möchten.
Okay, wunderbar. Danke dir, Anne, für diese Eindrücke. Wir bleiben natürlich dran.
So, das war's auch schon wieder mit Früh und Launig für heute. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin einen wunderbaren Dienstag. Alles Gute und bis dann. Ciao.